ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und falls sich der eine oder die andere fragt, schon wieder eine neue Folge von Amerika, wir müssen reden. Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, wir sind jetzt in einem Ein-Wochen-Rhythmus, weil es eben so viel zu besprechen gibt in den USA. Und wir sehen das ja auch an euren Zuschriften, an den Fragen, die ihr schickt, dass das ein Thema ist, was da gerade drüben passiert, das euch sehr bewegt und interessiert und auch zu Kreativität verleitet. Wir können leider nicht die vielen Zuschriften beantworten, aber wir lesen sie eigentlich alle. Und eine Post ist uns aufgefallen in der vergangenen Woche, hat uns eine Hörerin Silja nämlich ein Gedicht geschickt. Damit fangen wir an. Und in dieser Folge, wir fanden es einfach großartig. Wir werden nicht das ganze fünf- oder sechsstrophige Gedicht vortragen, aber der Wahlsieg der Demokraten in einigen Staaten, in Virginia, in New Jersey oder die Bürgermeisterschaftswahl in New York, hat Silja zu folgendem Einstieg inspiriert, nämlich sie hat ein Gedicht an die Freiheitsstatue geschrieben, verfasst. Dear Mrs. Liberty, schwach leuchtete deine Flamme in der Nacht, doch der letzte Dienstag hat Hoffnung gebracht. Er ließ deine Flamme wieder stärker strahlen und bringt Hoffnung für die nächsten Wahlen.
Oh, wie schön.
Ja, ganz in deinem Sinne, Jeff.
Ich finde, deutsche Gedichte haben eine besondere Cadence, wie sagt man?
Also, Rhythmus.
Ja, es ist irgendwie, ja.
Ja, du bist ja auch im Land der Dichter und Denker, Jeff.
Ja, ich weiß, aber ich finde die so besonders im Vergleich manchmal mit Amerikaner oder auf Englisch. Oder vielleicht ist das nur in mein Ohr, aber ich finde, es klingt ganz, ganz toll.
Also, vielen Dank an unsere Hörerin Silja für diesen poetischen Einstieg. Und wir haben es deswegen auch aufgegriffen, nicht weil wir uns so gefreut haben über das ganze Gedicht, sondern eben, weil es tatsächlich nach diesem Wahldienstag Anfang November für die Demokraten mal wieder so ein Lichtblick war, so ein Zeichen, wir können doch noch gewinnen, da ist Widerstand und so. Und jetzt, keine zwei Wochen später, sehen wir, ja, mussten die Demokraten wieder eine ziemliche Niederlage einstecken, denn, und damit kommen wir jetzt zum ersten Thema unserer heutigen Folge, die gute Nachricht zumindest ist, der Government Shutdown ist beendet, aber im Prinzip waren es die Demokraten, die da nachgegeben haben.
Ja, war das eine verpasste Chance? Das ist jetzt die Frage. Also, die längste Government Shutdown in der Geschichte, so 43 Tage, ist jetzt zu Ende, wie du sagst. Es war ein Standoff zwischen Demokraten und Republikanern, den Haushalt zu verabschieden. Also für die Demokraten ging es um diese Zuschüsse für Obamacare oder die Krankenversicherung. Mhm. Ohne diese Zuschüsse könnte die Beiträge für Krankenversicherung explodieren für Millionen von Amerikanern. Also für die Demokraten war dieses Standoff eine Möglichkeit, Kosten von Gesundheitsvorsorgung im Rampenlicht zu stellen und auch sehr wichtig, finde ich, eine Chance vor einem Widerstand zu zeigen. Also die sind so häufig kritisiert, weil die sind so schwach, die sind Weicheier, die stehen für nichts, die haben keine Botschaft und so weiter. Ja. Und das war irgendwas, eine Möglichkeit, für irgendwas zu stehen, zu zeigen. Nee,
sie haben halt keine Mehrheiten in keiner der beiden Kammern des Kongresses. Und da können die Republikaner die Gesetze verabschieden ohne sie. Außer eben hier beim Haushalt, das ist eine besondere Situation, da braucht es 60 Stimmen im Senat, um das Haushaltspaket, das Budget zu verabschieden. Und diese Mehrheit haben die Republikaner nicht. Die haben eben quasi, da fehlten 8 Stimmen. Und deswegen war das eben eine Möglichkeit für die Demokraten, da mal einen Hebel zu haben und zu sagen, okay, the buck stops here, also bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt versuchen wir, was durchzusetzen für unsere Anhänger oder für die Menschen im Land, auch gegen den Willen der republikanischen Mehrheit. Deswegen führte das, weil die Fronten so verhärtet waren, auch zu diesem längsten Government Shutdown, wie du sagst, der Geschichte.
Und nach der Wahl vor 2 Wochen haben, es hat eine große, also wie unser Zuhörer diese total tolle Gedicht geschrieben hat, es war diese große Erfolg für die Demokraten. Sogar Donald Trump hat gesagt, ja, vielleicht ist der Shutdown ein Teil von der Erfolg von den Demokraten, obwohl Trump und die Republikaner haben das versucht als eine Democrat-Shutdown auf der Website vom Weißen
Klar,
Haus, von
versucht,
überall.
Den anderen haben, in die Schuhe zu schieben.
Genau, ja. So, sorry, wir sind geschlossen wegen die Democrat-Shutdown. Also es ist auch bekannt, dass es oft, wenn der Partei, der hat das initiiert, ist oft der Verlierer, weil die sind gesehen als die Problemkind. Also die haben irgendwas angefangen und das hat viel gekostet, wie wir wissen. Der Shutdown für viel bedeutet, dass die haben also ihre Lebensmittelhilfe verloren, diese SNAP-Benefits. Also für viele Amerikaner wird das auch dann, genau, die Krankenversicherung, das wird viel mehr kosten. Insofern, das
war, Millionen von Amerikanern haben kein Gehalt bekommen.
Also Millionen von Leute haben Flieger verpasst.
Weil die Fluglotsen irgendwann gestreikt haben oder sich krank gemeldet haben.
Genau, es war also chaotisch, naja, auf jeden Fall. Also insofern,
es wurde immer spürbarer mit jedem Tag, den es weiterging.
Genau, und deswegen haben die Republikaner versucht, das zu verkaufen als der Demokraten, die haben dieses Problem ausgelöst. Aber viele Demokraten danach haben gedacht, jetzt haben wir eine Verhandlungsmasse. Jetzt können, haben wir irgendwas, eine Hebe, wie du sagtest, wo wir können jetzt kriegen, was wir wollen. Und dann einfach, also acht.
Naja, nicht einfach. Die werden sich das nicht leicht gemacht haben, aber die haben halt diese acht Demokraten, die jetzt für die Republikaner, die Schmerzen in meinem Wahlkreis oder in meinem Bundesstaat sind so groß, wir können das jetzt so nicht weiterlaufen lassen.
Ja, aber diese Schmerzen haben viele Leute in viele Wahlkreise von viele Abgeordnete und Senator und die haben das ausgehalten. Insofern, für viel in der Demokratischen Partei, es war gesehen als, die waren gesehen als Traitors. Was heißt Traitor?
Verräter.
Verräter.
Die sich da nicht quasi
die haben in sich den nicht zusammengehalten mit der Partei.
Ja,
ja, genau. Und deswegen war große Enttäuschung von Bernie Sanders zum Beispiel, eine prominente, also unabhängige Senator aus Vermont, oder Elizabeth Warren, eine prominente demokratische Senator aus Massachusetts. Alle hatten viel Kritik. Also sogar Chuck Schumer, der Minderheitleiter, hat gegen das zu stimmen, aber er könnte nicht diese acht Senator zusammenhalten zu wählen mit der Reste der Partei. Insofern, also es ist für viele eine verpasste Chance, weil die haben gedacht, ja, wir können jetzt was bekommen für diese ganze Schmerzen, das wir hatten über die letzten 43 Tage. Wir können zeigen, dass unser Widerstand bringt was. Wir können zeigen, dass wir nicht einfach also mit den Republikanern zustimmen. Mhm. Und deswegen, also für viele Leute große Enttäuschung. Und
na, die Republikaner können sie als Sieg verbuchen und können sagen, guck mal, wir haben uns durchgesetzt, wir sind stark geblieben bei unserer Haltung, wir wollen den Staat kleiner machen, wir wollen Zuschüsse kürzen und solche Dinge, und da haben wir uns das durchgesetzt. Die Demokraten, diese acht Senatoren, die jetzt gesagt haben, okay, dann wir können es so nicht weiterlaufen lassen, das fährt uns gegen die Wand. Es gibt im Deutschen dieses Sprichwort, der Klügere gibt nach. Gibt's im Englischen so, glaube ich, nicht, ne?
The clever one.
No, not the clever one, sondern die haben gesagt, pass mal auf, das Wohl des Landes, der Bevölkerung steht hier im Mittelpunkt. Nicht, ob wir jetzt hier politisch einen Punkt machen oder nicht, ob wir hier gewinnen gegen die Republikaner oder nicht, sondern der Schaden ist so groß, der Kollateralschaden, das können wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren. Viele dieser Senatoren kommen aus Staaten, die eben auch so ein bisschen vielleicht auch republikanisch lehnen könnten. Also insofern ist das so, kann man ja auch sehen, den Punkt, und sagen, das bringt so nichts. Wir müssen uns da irgendwie bewegen. Und zumal ist in 2 Monaten mehr oder weniger, das ist ja nur ein Fix, ein Übergangshaushalt, Ende Januar stehen solche Debatten wieder an.
Ja. Aber andererseits, das war eine Zeit, wo die amerikanischen Leute haben, wir haben gerade gesagt, diese ganzen Probleme, kein Gehalt und so weiter. Und in dieser Zeit hat Donald Trump der East Wing abgerissen, eine große Ballsaal zu bauen, das soll 300 Millionen kosten. Und hat eine große Great Gatsby Party an Mar-a-Lago gefeiert. Insofern, dieser Kontrast zwischen die zwei Welten, also das war auch, wenn Trump so fixiert ist auf Optik und wie alles aussieht, das war ein Bild, vielleicht das bleibt im Kopf von Wähler.
Du meinst, die Demokraten hätten eigentlich den Hebel gehabt, um sich da durchzusetzen, weil das eben auch nicht gut aussah. Naja, aber zumindest haben die Demokraten es jetzt geschafft, dass jetzt der Ball bei den Republikanern liegt. Denn tatsächlich, auch republikanische Wählerinnen und Wähler werden das zu spüren bekommen, wenn die Krankenversicherungskosten jetzt steigen, dass sie dann sagen, okay, was wollt ihr denn stattdessen machen?
Ja,
gut, so wollen wir es nicht, aber was kommt denn stattdessen? Jetzt seid ihr mal wieder dran.
Die haben mindestens das Thema auf jeden Fall in Rampenlicht gebracht, dass, wie wir gesehen haben vor 2 Wochen bei der Wahl, das Thema ist Bezahlbarkeit. Mhm. Und wenn die Krankenkasse nicht mehr bezahlbar ist, dann das wird nochmal ein Thema für die Republikaner. Was ist genau, was die Demokraten wollten. Insofern, manche sagen, hey, die würden das nie bekommen hatten und dann geht der Shutdown wieder. los oder weiter los. Also Thanksgiving ist in nur 1,5 Wochen und viele Leute, wie man vielleicht weiß, ist, das ist das Wochenende, also oder 4-5 Tage im Jahr, wo mehr Leute unterwegs sind und fliegen als jede andere Wochenende in das Jahr. Insofern, das wäre die Hölle und total Chaos insofern. Aber viele sagen, hey, dann das wäre besser, wenn die Demokraten haben das erlaubt, weil wenn alle so frustriert sind, weil die keinen ihr Flug nicht bekommen oder es gecancelt ist, dann würden die Richtung Republikaner anschauen. Also
das ist also ein Thema, das die Demokraten derzeit gerade sehr spaltet. Kommen wir jetzt zu einem Thema, das die Republikaner sehr spaltet, aber das auch schon seit Monaten, weil es eben seit Monaten ein großes Thema war, sogar im Wahlkampf auch schon ein Thema, und zwar die Epstein-Akten. Wir alle kennen den Fall, der Milliardär, Investmentbanker Jeffrey Epstein, Sexualstraftäter, Verurteilter, der diesen Ring für den Missbrauch von jungen Mädchen hatte und der auch weite Kreise gezogen hat, Stichwort Prince Andrew, dem jetzt der König seine Titel abgenommen hat und all diese furchtbaren Dinge. Aber das war immer ein Thema, weil im Wahlkampf hat Donald Trump ja gesagt, diese Files, die es da gibt, die ganzen Akten, die E-Mails, den ganzen Verkehr, das werden wir veröffentlichen. Mhm. Und dann kam Trump an die Macht und Pam Bondi, seine Justizministerin, hat einen Deckel drauf gehalten.
Genau.
Und das ist der Regierung quasi in den eigenen Reihen explodiert, ins Gesicht geflogen sozusagen.
Aber vielleicht fragen manche, warum, wenn es gibt so viele Skandale, ne? Es gibt so viele Sachen, die wir reden könnten. Also ich habe gerade gesagt, der Ballsaal ist 300 Millionen kostet.
Ja, genau. Bei all den Sachen, die es da gibt, wo man sagt, das erschüttert euch nicht, liebe MAGA-Basis oder liebe Republikaner, aber dieses Thema ist etwas, was, und wir sehen das, das langjährige Vertraute von Donald Trump im Kongress, Marjorie Taylor Greene beispielsweise, die wirklich eine unerschütterliche Trump-Anhängerin war, die bricht jetzt mehr oder weniger mit ihrem Präsidenten, weil sie sagt, diese Akten, diese Files, das muss alles auf den Tisch.
Genau. Also das ist in die MAGA-Welt, das ist, wie gesagt, wie du sagtest, also das war irgendwas, das Trump versprochen hat in der Wahlkampfzeit. Also unter MAGA-Unterstützer, das ist auch irgendwas, ich glaube, die Epstein-Akten sind ein Symbol ein bisschen für Deep State, ne? Für diese Geheimnisse, für die Elitäre, die geschützt sind und dürfen alles machen und wo es gibt, ne? So, es gibt so viele Verschwörungstheorie rund um diese Skandal auch. Wir wissen auch, Thema Trafficking und Sexualmissbrauch innerhalb der MAGA-Welt kommt immer vor und es gab der Fall von Pizzagate oder ist jetzt genannt.
Also kommt vor als Thema, dass das etwas ist, was Sie sehr beschäftigt.
Genau. Also das kommt vor, also Pizzagate war ein Fall in 2016, als wir in Washington gelebt haben, wo unsere Lieblingspizzeria in der Nachbarschaft Comet sollte der Ort sein, wo Kinder, also Hillary Clinton hat eine Kinderporn-Ring und Kinder im Keller und jemand ist dann dahin gefahren, die Kinder zu befreien. Also wie gesagt,
die es aber nicht gab.
Eine ganz große Verschwörungstheorie da umgegangen ist. Aber wie du sagtest, es gibt viele MAGA Promis, also eigentlich in der Abgeordnetenhaus von Marjorie Taylor Greene bis Lauren Boebert aus Colorado, Nancy Mace, also prominente Frauen aus die MAGA-Basis, die sagen, nee, die Akten sollen veröffentlicht. Also manche sagen selber, Nancy Mace hat gesagt, ich war selber ein Opfer von sexuellem Missbrauch und es ist wichtig für die Opfer in diesem Fall. Und sie lassen nicht los, ne? Also die ganze Aufmerksamkeit, also jedes Mal, dass es in die Schlagzeile ist, die sind vor der Kamera und reden mit der Presse. Und wie du sagtest, Marjorie Taylor Greene, sogar eine total treue Unterstützer, hat gesagt, nee, also ich finde Trump immer noch gut, aber in diesem Fall muss ich gegen ihm was sagen. Und das ist das, ich finde, es soll jetzt alles in der Öffentlichkeit kommen. Trump hat Marjorie Taylor Greene sogar sehr, sehr doll kritisiert, hat gesagt, sie war verrückt. Und also ich glaube, er zeigt ein bisschen, hey, wenn du gegen mir bist, dann kriegst du auch also the wrath of Trump, ne? Die ganze, was heißt the wrath of Trump?
Die Wut.
Die Wut. Also wo sie
den
sogar
Zorn, den hat, heiligen Zorn.
Hat mit der Presse gesprochen über die Morddrohungen und so weiter, dass sie bekommen hat und erzählt, wie furchtbar sie findet das, obwohl sie auch selber ein bisschen Teil von.
Ja, aber es ist halt interessant zu sehen, dass das eben tatsächlich so ein Wedge-Issue ist bei den Republikanern. Und im Kongress haben die Demokraten, die pochen ja auch schon seit Monaten eben drauf, da das alles veröffentlichen zu lassen, um zu sehen, was da vielleicht noch für Dinge drin versteckt sein könnten. Und da scheint sich auch eine gewisse Anzahl an Republikanern auch dafür zu erwärmen, genau, zu sagen, ey, wir stimmen da auch mit. Weshalb jetzt Donald Trump selber gesagt hat, ja, okay, dann werden wir alles veröffentlichen. Wir lassen alles, packen alles auf den Tisch. Ich habe nichts zu verstecken, ich habe eh nichts zu verlieren. Also insofern können wir es auch zeigen. Ich glaube aber eher, dass er dem zuvorkommen wollte, weil es auch schlecht ausgesehen hätte, wenn quasi gegen seinen Willen die republikanische Mehrheit oder zumindest die Republikaner und Demokraten gemeinsam das quasi durchgesetzt hätten im Kongress, dass die jetzt erzwungenermaßen veröffentlicht werden, diese Akten.
Also wie man weiß auch mit Trump, also man muss eine ganz konkrete schwarz-weiß Beweis haben. Und mindestens von den E-Mails, die waren veröffentlicht in der letzten Zeit, es gab Sachen wie, ja, Trump ist der letzte Hund, der nicht bellt. Oder so kryptische Sätze, aber nichts Konkretes, wo man sagen könnte, guck mal da rein. Siehst du, er war Teil von dieser Gruppe, er hat alles gewusst, er hat jemanden misshandelt. Also es gibt keine konkrete Beweis. Und vielleicht deswegen auch ist Trump so, hey, ja, gucken wir rein. Also ich habe nichts zu verstecken.
Naja, aber er hat sich bis zuletzt gewehrt. Er hat auch sogar jetzt quasi eine Gegenuntersuchung anregen lassen vom Justizministerium, dass man in prominente Demokraten, die da vielleicht involviert gewesen sein sollten, irgendwie mal unter die Lupe nimmt und solche Dinge alles. Vielleicht auch Ablenkungsmanöver, man weiß es nicht. Aber ich finde es halt interessant. Es gibt diesen schönen Begriff, das Sprichwort im Englischen, that's the straw that broke the camel's back. Ja, genau. Also
der Strohhalm, der dem
armen beladenen Kamel dann, das war der eine zu viel, dann den Rücken gebrochen hat. Das ist im Deutschen, gibt's das Bild nicht, aber wir würden sagen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dieser Streit innerhalb der doch eigentlich ansonsten unerschütterlichen MAGA-Basis, der kocht gerade wieder hoch. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann jetzt in wenigen Tagen oder demnächst quasi die komplette Veröffentlichung. Und wir werden schauen, wie das dann weiter, die Spaltung in der republikanischen Partei, je nachdem, was man da findet oder eben auch nicht, vorantreibt oder ob das dann eben ein Deckel darauf ist. Auf jeden Fall kommen wir jetzt an dieser Stelle in unserem Podcast zu einem Gast, den wir jetzt haben. Und da geht es auch um Spaltung im weiteren Sinne und zwar in einer Form, die wir in unserer Familie ja auch erleben, haben in unseren Dokus und auch in diesen vielen Folgen dieses Podcasts ja auch schon so oft thematisiert, nämlich ein Geschwisterpaar, das unser Kollege Ralf Borchert vom Bayerischen Rundfunk, der diesen Sommer, Ende des Sommers zurückgekehrt ist. Er war 3 Jahre Korrespondent in Washington und er hat für den Podcast Die Entscheidung, ein Geschwisterpaar, das unterschiedlicher nicht sein könnte, interviewt und getroffen. Der Bruder Paul lebt als Rancher in Montana, die Schwester Joyce lebt in Washington, daher kennen die sich auch. Und hat ein wirklich spannendes Porträt der beiden und eine Begegnung auch der beiden dokumentiert. Und haben wir gesagt, das passt so zu unserem Podcast. Das Thema, das Stichwort Polarisierung ist so oft Thema. Deswegen laden wir Ralf doch einfach zu uns ein. Hallo Ralf.
Hallo Ingo.
Hallo auch von mir.
Hallo Jiffer.
Ja, wir kennen uns aus dem ARD-Studio in Washington. Du bist ja erst Ende des Sommers wieder zurückgekommen, nach 3 Jahren gerade die Wahl mitgemacht und den ganzen Wahlkampf und all das. Und jetzt eben 1 Jahr nach der Wahl dieses Projekt, dieses Podcast-Projekt in Die Entscheidung. Und du warst in einem Teil dafür von den USA, den wir persönlich auch gut kennen, Jeff und ich. Deine Tante hat ja ein altes Ranchhaus umgemöbelt und wer den Film gesehen hat, Biden, Trump, meine US-Familie und ich, unsere Doku, der hat auch einen kleinen Ausschnitt von dieser Ranch gesehen und das ist wirklich ein großartiger.
Schönste Teil Amerikas, wirklich, ja, finde ich. Also wunderschön.
Ja, und das ist ein Projekt, Ralf, das du mitgebracht hast, um eben zu schauen, wie Paul, dieser Rancher in Montana und seine Schwester in Washington D.C. Und wie gesagt, weil wir in beiden Teilen des Landes eben schon unterwegs waren, in Washington haben wir gelebt, in Montana waren wir oft zu Besuch, wissen wir, wie nicht nur geografisch dieser Kontrast ist, sondern auch von der Mentalität sehr viel der Kontrast ist. Ja, vielleicht erzählst du, Ralf, mal ganz kurz, wie du darauf gekommen bist, auf diese Geschichte.
Ja, es ging los, weil ich mit Joyce Mushaben, einer Politikprofessorin in Washington, seit ich in die USA kam, viele Interviews gemacht habe. Sie ist eine sehr progressive Professorin, super Interviewpartnerin. Und sie hat an einer Stelle gesagt, wenn du die andere Seite verstehen willst, wenn du Trump verstehen willst und die Antwort haben willst, warum so viele Leute diesen Mann wählen nach wie vor, mögen, dann musst du mit meinem Bruder sprechen. Ich bin mit dem zerstritten, wir reden nicht mehr miteinander, aber versuch's du doch mal. Und so ging das los. Das war ein Jahr vor der Wahl, also im Sommer 24. Und ich habe ihn dann angeschrieben, es kamen nur ein paar knappe Worte zurück. Komm doch nach Montana, dann sehen wir weiter. Also bin ich hingeflogen und habe ihn getroffen auf seiner Ranch. Und am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob er wirklich ins Mikrofon überhaupt was sagt, ob er offen ist. Aber wir haben dann Draht gefunden, Vertrauen zueinander, haben den ganzen Tag auf seiner Ranch miteinander verbracht. Und er war einer der besten Interviewpartner in meiner USA-Zeit, der erklärt hat, warum er Trump verehrt, mag, ja, politisch liebt und warum er ihn auch dreimal gewählt hat. Und ich habe damals ein Feature vor einem Jahr draus gemacht und jetzt, ein Jahr nach der Wahl, nach seinem erneuten Wahlsieg, wollten wir dann von Joyce und vor allem von Paul wissen, wie ist denn jetzt die Bilanz nach einem Jahr, und haben ihn dann nochmal interviewt und da können wir jetzt mal reinhören.
My name is Paul Mushaben and I'm a farmer, rancher out here in Montana. I've been a Trump supporter for years. I voted for him 3 times. You know, conservative values is a big part of our lifestyle out here in Montana. We don't believe in big government. We believe in freedoms, people being able to do what they want. I think I get a lot of that from the farming and ranching. You know, we're our own boss. But I got to tell you, the difference between his first presidency and his second presidency, he is far more professional. He is a polished president. He's done more in our country than we had accomplished in the last 4 years.
Also am Schluss sagt Paul hier, Trump ist in seiner zweiten Amtszeit jetzt viel professioneller und hat seiner Meinung nach in den wenigen Monaten seit dem Amtsantritt erneut am 20. Januar mehr für dieses Land getan als vorher Joe Biden in 4 Jahren.
Ja, ich kann total verstehen, weil warum Joyce und ihre Brüder würden dann streiten oder sogar nicht mehr streiten, nicht mehr miteinander reden. Ich kann total vorstellen, wie schwierig das ist mit so einer Meinung. Das habe ich auch, wie alle wissen, schon auch erlebt. Aber ja, das ist das, ne? Diese Values, wie er sagt, Werte sind so häufig besonders genau.
Wobei man sich bei Trump ja immer fragt, das sind nicht unbedingt die Werte, die er vertritt, also zumindest von seinem Lebensstil her oder seiner Vergangenheit her.
Nee, das stimmt. Also man kann auch so viele Sachen ausblenden, ne? Aber wenn man, besonders wenn man über konservative Werte spricht, aber das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, als wir mit Kirstin Klein gesprochen haben, dass meine Mutter hat auch eine, von ihrer besten Freundin aus Texas, sie hat gesagt, er ist der beste Präsident in meinem ganzen Leben. Und ich kann total vorstellen, dass Joyce findet das schwierig, dann weiter mit ihrem Bruder zu reden.
Ja, und interessant finde ich auch, wie Paul den Begriff Freiheit dabei auch diskutiert. Denn das ist ja auch ein großes Thema, gerade da im Westen. Ne? Also Montana war so eine der letzten wilden Staaten, sagen wir noch, im wilden Westen. Und das hat sich auch quasi vererbt so ein bisschen. Und ihr wart ja, Ralf, da unterwegs, als du ihn besucht hast, auch mit dem Four-Wheel-Drive auf seinem großen Gelände. Und ich stelle mir das für alle, die Serie Yellowstone schon geguckt haben, das ist wahrscheinlich so sehr ähnlich, sieht es dann eben so aus. Und da hat er Folgendes erzählt, da hören wir jetzt auch mal kurz.
But I mean, really, Ralph, that's what we're butting heads about in America. You got people that want government health care, government business, government salaries, government retirement, government housing, government run education, government everything. And then you want people like me and others that, no, we want our freedoms.
Da macht also Paul klar, was für ihn der Begriff Freiheit ist. Freiheit von zu viel Eingriff dieser Regierung weit weg in Washington D.C. Und das ist eben auch ein urrepublikanischer Freiheitsbegriff, warum Paul und viele andere Trump so toll finden, weil sie sagen, hey, diese Linken da in Washington, wie meine Schwester Joyce, die wollen überall Regierungseingriffe. Die wollen eine staatliche Krankenversicherung, die wollen den Staat, der Jobs schafft, die wollen den Staat, der Häuser baut in Großstädten. Wir hier in Montana, wir self-made man, wie ich als Rancher, der sich alles selbst aufgebaut hat, wir wollen, dass sich die Regierung raushält. Wir wollen unsere Waffen tragen, wir wollen tun, was wir wollen, was wir für richtig halten. Also ein Grundbegriff von Freiheit, der hier durchscheint, den Menschen wie Paul eben mit Donald Trump verbinden.
Ja, das klingt sehr ähnlich wie ein anderer Paul, die ich kenne. Mein Vater Paul hat auch so oft gesprochen über greifende Regierung und warum soll seine Steuergeld gehen zu Leuten, wenn sehr so hart arbeiten und ein self-made man ist wie dieser Paul in Montana, warum soll er dann bezahlen für andere, die nicht arbeiten oder nicht tun, hat er gesagt. Aber ich finde immer diese Unterschied zwischen also mein Freiheit und Krankenversicherung oder Ausbildung oder Bildung oder na, also man kann auch free, also Freedom haben und auch trotzdem Gesundheit versorgen oder gute Schulen oder und ich finde, das ist immer irgendwas, wo ich denke, ja, also diese Mentalität von komplett Freiheit und ich will nichts von der Regierung und das habe ich oft gehört von den Leuten, die wollen gar nichts mit der Regierung zu tun, besonders ich finde im Westen, das ist ein besonderer Ort, wo es gibt diese Idylle von der American West und wir machen alles selber und wir sind unter uns und stimmen alles, was wir machen, zu und wollen nicht also hören von jemandem, der kommt rein und sagt, hier sind die Regeln oder das darf ihr nicht. Und diese Mentalität ist besonders stark. Insofern, das überrascht mich nicht, dass Paul in Montana so das sieht, aber ich glaube auch, das ist für viele Deutsche schwer zu verstehen, diese, warum wollen die nicht, das fragen mich immer Leute, warum, was ist falsch mit Healthcare, mit
Krankenversicherung.
Für alle, oder? Das ist toll, oder? Also insofern ist es schwer, manchmal so für Deutsche zu verstehen auch.
Genau, und man kann es ja auch genau andersrum sehen mit der Freiheit. Jetzt schickt Trump, wie wir wissen, Soldaten in Großstädte, auch nach Washington D.C., die da in der U-Bahn patrouillieren. Joyce hat mir erzählt, paar Meter von ihrem Restauranttisch entfernt standen schwer bewaffnete Soldaten. Sie fühlt sich dadurch bedroht, in ihrer Freiheit eingeschränkt. Anderes Beispiel, Angriff auf die Universitäten. Trump setzt die Universitäten massiv unter Druck, sagt, ihr müsst eure Lehrpläne jetzt mehr nach meiner Weltanschauung richten. Für die andere Hälfte Amerikas ist das eine Einschränkung der Freiheit durch diesen Präsidenten. Und da sieht man eben, man kann diesen Freiheitsbegriff, sehr wichtig in den USA, kommt ja auch in der Nationalhymne vor, eben ganz, ganz unterschiedlich verstehen. Die einen fühlen sich durch Trump in ihren Freiheiten eingeschränkt, von den Migranten ganz zu schweigen, die jetzt von maskierten ICE-Beamten in Autos ohne Nummernschildern weggeschafft werden, vielerorts. Und auf der anderen Seite eben viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die sagen, Trump steht für meine Freiheit, möglichst unabhängig von der Regierung tun zu können, weitgehend, wie es eben meinem Lebensstil und meinen Vorlieben entspricht.
Aber glaubst du, dass das speziell eine Trump-Sache ist oder ist das nicht grundsätzlich die Spaltung, der Streit zwischen Demokraten und Republikanern?
Das ist einer der Aspekte, auch das darf man ja nicht unterschätzen, der eher ein Grundsatzstreit ist, den es schon immer gab zwischen Demokraten und Republikanern. Aber es gibt eben auch spezielle Sachen an Trump, die Leute wie Paul besonders mögen, warum sie ihn nochmal gewählt haben. Ich habe ihn das auch gefragt. Das ist ja eigentlich was mit dem Freiheitsbegriff, was es schon immer gab. Und er sagt, ja, ich habe schon immer republikanisch gewählt. Was ist das Besondere für dich an diesem Mann, an Donald Trump? Und da war ein Beispiel das, was wir jetzt hören.
You know, Trump ran on close the border. Nobody ran on a campaign like that. We're going to build a wall and we're going to keep them out. And people love that kind of honesty right up front. People like that. They don't want wishy-washy, phony promises from these guys. And Trump resonated with people in America that way.
Also Paul sagt, klipp und klar, wir schließen die Grenze, wir bauen eine Mauer, wir halten die Migranten draußen. Wir wollen keine Migranten nicht mehr. Und das ist das, was die Leute an ihm lieben, dass er direkt ist, frontal ist, dass er sagt, was er denkt. Die Leute wollen kein Wischiwaschi, immer dieses Hin und Her von den Politikern in Washington. Trump sagt klar, was er denkt. Er löst auch Tabus auf, über die man früher nicht reden konnte im Sinne von Political Correctness. Und Trump haut auf den Tisch. Er redet die Sprache der einfachen Leute, auch von uns hier draußen im Westen. Und das ist es, was eben viele an ihm mögen. Er ist eben kein typischer Politiker, sondern jemand, der unsere Sprache spricht, sich für uns einsetzt. Ich glaube, das ist ein Teil des Kerns, warum so viele Trump nach wie vor wählen, auch wenn seine Popularität im Moment etwas nach unten geht, wie wir wissen.
Das ist ja auch ein bisschen das Ironische an der Sache, dass Trump, wenn man sich sein Verhältnis zu Fakten anschaut, so gesehen ein recht ehrlicher Politiker ist, denn er hält zumindest nicht hinterm Berg. Keine versteckte Agenda, sondern ziemlich vieles, was er so versucht umzusetzen, hat er auch genauso angekündigt und gesagt, eben von eben Abschiebungen bis eben all diesen anderen verschiedenen Sachen, die jetzt eben für Kontroversen sorgen auch. Aber es ist etwas trotzdem, was immer nur einen Teil auch betrachtet und einen anderen ausblendet. Ne? Es ist immer nur das eine Bild, das man sehen möchte und vieles eben auch nicht anschaut. Aber ich glaube, gerade im Westen, wie du sagst, Jeff, ist das so etwas, was auch so ein bisschen so ein verklärtes Bild anspricht.
Es erinnert mich ein bisschen an eine Szene nochmal von deinem Doku, als wir bei einer Rodeo waren. Und mein Vater hat gesagt, ja, diese Leute hier bei dieser Rodeo, die sind einfach gute Menschen, die sind na, so bodenständig und die sind die amerikanische Bevölkerung. Und ich glaube, das ist auch diese Idee, das spielt ein bisschen mit Trump und er ist Man of the People. Er ist mehr, also bodenständig, sagt Sachen, die ich dachte, wir nicht sagen könnte. Und so ist das mehr im Westen, in ländliche Orte, wo viele MAGA- oder Trump-Unterstützer sehen Demokraten als mehr elitär, kommen aus großen Städten. Und die sehen diese Kulturspaltung innerhalb der USA und innerhalb der Politik auch. Und das erinnert mich an, was Paul sagt.
Da. Es ist immer dieser Grundsatzstreit, was ist Amerika eigentlich? Was soll das Land sein? In welche Richtung? Ja? Die einen haben diesen Begriff da im Wilden Westen noch und für die anderen ist es eben ein anderes Land an der Ostküste. Und das ist halt der große Unterschied in diesem riesigen Land. Und das hast du, Ralf, ja sicherlich auch auf deinen ganzen Reportagereisen ja auch so kennengelernt.
Absolut. Und vielleicht können wir noch mal ein Beispiel nehmen aus dem Themenbereich, den Deutsche oft am allerwenigsten verstehen. Waffenbesitz in den USA. Ich habe Paul auch gefragt, hey Paul, als Rancher, du hast hier 400 Angus-Rinder, es gibt Klapperschlangen, es gibt Berglöwen auch in Montana. Du hast wahrscheinlich auch einige Waffen im Schrank, oder? Und seine Antwort hören wir jetzt.
Oh, some. I have dozens and dozens. And believe me, guns is what made America. If we didn't have guns, we wouldn't be America.
Also er lacht und sagt, einige Waffen, Dutzende, ich habe Dutzende und schickt dann hinterher. Das hat einerseits einen historischen Bezug, wie Amerika entstanden ist, aber schildert eben auch die Haltung heute von Menschen wie Paul. Waffen machen uns in Amerika aus und die Freiheit, Waffen zu tragen, ist für uns ein ganz zentraler, sind wir wieder beim Freiheitsbegriff, ganz zentraler Bestandteil unserer Lebenseinstellung. Also schränkt dieses Recht, Waffen zu tragen, bitte nicht ein. Und auch dafür steht eben für Paul Mashaben Trump, das Recht, Waffen zu tragen, eben nicht einzuschränken.
Ja. Es sind manchmal auch ein bisschen die Vorteile, dass es heißt, die Demokraten wollten die Waffen alle verbieten und so. Und da machten die Republikaner oft auch Wahlkampf mit und umgekehrt. Aber Waffenbesitz tatsächlich ist, man darf es halt auch nicht vergessen, historisch ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass es für viele gerade im Westen ein Werkzeug ist, ne? Wenn ein Rind da verendet und dass man oder ein Pferd, dass man dann eben nicht irgendwie zum Tierarzt transportieren kann, dann muss man es leider dort erschießen vor Ort. Und das ist halt tatsächlich ein anderer. Aber wir reden ja bei der ganzen Diskussion um Waffengewalt ja eben um beides. Einerseits das Werkzeug und gleichzeitig hat es keinen Platz für Sturmgewehre in Innenstädten. Ne? Also dass man das immer nicht so schwarz-weiß sieht, das ist oft das Schwierige, weil es immer gleich vermischt wird. Dass man da differenzieren kann, das fehlt in der Diskussion, finde ich, oft in den USA.
Ja, ich wollte auch sagen, nicht nur Leute wie Paul, also wenn Leute erinnern, mein Stiefvater, Coach von deinen Dokus, Ingo, er ist auch so glühender Demokrat und hat sehr unterschiedliche Meinungen von Paul, aber ist auch jemand, der hat mehrere Waffen.
Und eine? Dutzende.
Genau, könnte das auch gesagt haben. Er ist Jäger, aber trotzdem, er sagt, dass ja, wir brauchen die Waffen. Der Grund dafür ist uns zur Verteidigung auch von einer Regierung, der so übergriffig ist. Insofern, das ist eine Mentalität, dass man sieht, nicht nur im Westen, aber quer durch die USA.
Und das Tragische ist eben, dass er jedes Jahr Tausende Menschen in den USA an Waffengewalt, durch Waffengewalt sterben. Und eine neueste Statistik sagt in einer aktuellen Studie, dass landesweit seit 2020 mehr Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre in den USA durch Schusswaffen sterben als durch Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle sind auch rückläufig, das ist ein positives Zeichen, aber eben die Schusswaffengewalt ist eben auch gerade bei den Jüngsten der Gesellschaft vor eben eine große Problematik. Und das werde ich auch bis heute, das ist das eine Thema, wo ich auch mal davor stehe, und das wirst du wahrscheinlich, Ralf, auch so als Korrespondent erlebt haben, wo du denkst, wieso lässt sich das nicht? Man kann es erklären mit geschichtlich und als Werkzeug, und es ist auch für viele ein Weg, den Kühlschrank zu füllen, wenn sie jagen, deswegen gibt es Waffen im Alltag. Und trotzdem, diese Waffengewalt ist einfach unerklärlich.
Ich habe auch Paul damit natürlich konfrontiert und versucht, da mal mit ihm ein bisschen zu diskutieren und habe ihm diese Zahlen vorgehalten und die ständige Gewalt, die Schießereien an Schulen. Da sagt Paul, naja, das Problem sind nicht die Waffen, das Problem sind die Menschen. Und da gibt es eben viele, die damit falsch umgehen. Ja. Das ist dann so ein Argument, wo du, ja, Ingo, ratlos davor stehst und auch merkst, da kommt man auch mit längerer Diskussion nicht wirklich zusammen.
Nee.
Aber als glühender Trump-Fan, der hat dreimal für Trump gewählt, wie Paul sagte, gibt es irgendwas, dass er, also wo er zugeben kann, nee, das finde ich nicht gut, oder wo er gegenüber Trump kritisch ist?
Ja, das war das Spannende, auch als ich jetzt ein Jahr später nach dieser ersten Begegnung, aus der wir eben die O-Töne gehört haben, auf seiner Ranch in Montana, jetzt ein Jahr nach der Wahl wieder mit ihm gesprochen habe. Und da hat er dann auch Töne von sich gegeben, wo ich gemerkt habe, da kommt doch eine gewisse Skepsis auf. Ich habe ihm genau das gefragt. Sag mal, Paul, gibt es nicht jetzt ein Jahr nach der Wahl irgendwelche Dinge an Trump, die vielleicht auch du nicht magst?
There's things that Trump does that I don't like. His approach can be overbearing a lot of times. I don't like that. I wish he would mellow out a little bit. So look, I'm not an all-in 100% guy for anybody out there, period.
Also am Schluss entschuldigt er seine Haltung dann wieder so ein bisschen und sagt, naja, ich mag jetzt an niemandem 100%. Und es gibt eben auch Dinge an Trump, die ich nicht mag. Ich habe da ein bisschen nachgebohrt. Und es ist schon so, dass Paul auch zur angeblich gestohlenen Wahl von 2020, wo Trump ja nicht einsehen wollte, dass er gegen Biden verloren hat, da sagt Paul, insofern ist er kein extremer, mager Trump-Anhänger. Ein Wahlergebnis ist ein Wahlergebnis. Vielleicht hat es damals kleine Unregelmäßigkeiten gegeben, aber wir mussten das halt akzeptieren. Das ist nicht Trumps Haltung. Und wenn man jetzt mit ihm drüber redet, die Art und Weise, wie Migranten festgenommen werden von diesen ICE-Beamten, die maskiert sind, die manchmal vor den Augen von Kindern, Eltern abführen und dann verschwinden die eigentlich, haben keinen Rechtsbeistand, niemand weiß, wo sie sind, die ersten Tagen oder Wochen jedenfalls. Also da sagt er, da überzieht Trump schon manchmal, das mag ich nicht alles. Und das Spannende an unserem Podcast, die Entscheidung ist, wir haben Joyce und Paul, die Jahrzehnte eigentlich nicht mehr wirklich miteinander geredet haben, außer Smalltalk, vielleicht mal bei einer Beerdigung, einer Hochzeit, also im Familienkreis, dann gefragt, hey, wollt ihr nicht für unseren Podcast mal wirklich wieder miteinander reden, auch diskutieren über Trump? Und sie haben es getan. Und das findet dann im dritten Teil unseres Podcasts statt. Eine Stunde diskutieren diese so entgegensätzlich denkenden Geschwister Joyce und Paul miteinander, nachdem sie das jahrelang nicht getan haben. Das ist das Spannende dann gewesen am Schluss unserer Podcast-Staffel.
Und vielleicht kannst du schon verraten, wie war die Begegnung erstmal? Oder kamen sie dann auch zumindest auf einen grünen Zweig?
Also der Anfang, da hat man sofort gemerkt, hey, da ist ganz schön viel Spannung drin. Es hat gleich geknistert. Paul hat am Anfang seine Schwester mit Hey, Sis begrüßt. Und Joyce ist sofort reingegangen und hat gesagt, hey, du hast mich noch nie Sis genannt, woher kommt denn das jetzt plötzlich? Und dann hat Paul gesagt, oh, 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 hat also gleich gemerkt, da ist eine gewisse aggressive Spannung drin.
Hello.
Hi, Sis, how are you?
Well, first of all, you've never called me Sis before, so I'm wondering where that came from.
Oh, gosh. Well, okay. Madame, or whatever you want to be called.
Joyce works, or yeah. Alternatively, Dr. J. That's what students call me because they can't pronounce our last name. So,
yeah. So, oh, well, that's good to see you.
Und dann war aber das Spannende, Er war wahnsinnig zahm. Er ist immer wieder auf seine Schwester eingegangen. Sie sind halt doch Familie. Hm. Und am Schluss haben wir ihnen sogar gemeinsame Haltungen entlockt. Und zwar haben sie beide gesagt, diese Spaltung in diesem Land, wenn die weitergeht, und im Moment deutet alles darauf hin, dass sich diese Spaltung, der Graben zwischen den beiden Lagern, den politischen Lagern, der Gesellschaft, die Spaltung, die sich auch in den Medien widerspiegelt, dass sich das immer weiter verstärkt und vertieft. Und da sagt selbst Paul, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, da mache ich mir Sorgen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja und, was tun? Dann sagt er, ich weiß auch nicht, vielleicht braucht es irgendein ganz großes Ereignis, was wir noch nicht absehen können. Oder wir brauchen eine neue Persönlichkeit, einen Unifier. Ich habe gefragt, kann das Trump sein? Sagt auch Paul, nein, kann er nicht. Also er ist ein Trump-Wähler und da gibt es ja vielleicht doch ein paar, haben wir jetzt auch kürzlich bei den Wahlen in New York und in New Jersey und Virginia gesehen. Es gibt auch Trump-Wähler, die so langsam anfangen, darüber nachzudenken, hey, diese Spaltung immer weiter vertiefen, so wie Trump das ja auch macht mit vielen Aussagen, I hate my enemies, ich hasse meine Gegner und so weiter. Vielleicht muss es doch in eine andere Richtung gehen. Auch wenn Paul jetzt sicher nicht am Ende das nächste Mal demokratisch wählt, das glaube ich nicht. Nee. Aber zumindest ist da so erkennbar, vielleicht ist doch nicht alles gut, was dieser Mann macht.
Also es ist ziemlich cool, dass die haben, also für dich und für der Podcast sind sie zusammengekommen, besonders nach so schon einer Weile, seit die letztes Mal gesprochen hat. Und wie du sagtest, von Anfang an gab es diese Spannung zwischen die beiden. Es klingt sehr ganz klar, dass es ist noch da und es ist noch schwierig zu sprechen. Aber glaubst du, nach dieser ersten Treff, es klingt wie Paul, er versteht, dass es nicht gut ist und diese Spaltung. Und glaubst du, dass diese erste Treff seit einer Weile, würden die wieder treffen, würden die weitersprechen oder war das nur eine Ausnahme?
Also sie haben jetzt wieder ein bisschen auch hin und her geschrieben mit Textmessages, aber ich habe Ihnen beiden natürlich auch den Link zum Podcast geschickt. Joyce versteht auch Deutsch, kann sich den von vorne bis hinten anhören und ich habe bisher keine Reaktion bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Sie beide jetzt diese Begegnung wirklich fanden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Paul danach vielleicht wieder weniger zahm mit seinen Kumpels drüben in Montana gesprochen hat über diese Begegnung mit Joyce. Als ich ihn vor einem Jahr getroffen habe, hat er nämlich zum Beispiel gesagt, ach, ich hätte auch nichts dagegen, wenn meine Schwester nach Europa auswandert. Wenn sie das so toll findet, da staatliche Krankenversicherung und so, ja, soll sie doch gehen. Ist vielleicht einfacher für dieses Land, wenn die, die das nicht mögen, was jetzt unter Trump passiert, auch gehen. Also, ob wir sie wirklich befriedet haben, I don't know. Aber zumindest ist ja mal wieder miteinander reden, nachdem man das lange nicht getan hat, vielleicht doch das, was auch dieses ganze Land braucht.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist die absolute Botschaft auch dahinter. Deswegen ist das auch so spannend, dass ihr dieses Experiment, nenne ich es mal, jetzt auch gewagt habt und die zusammengebracht haben. Das ist ja auch das, Jeff, was du und dein Vater immer bis zu seinem Tod ja auch noch zusammengebracht habt, dass ihr immerhin noch diesen Faden, auch wenn der so ähnlich wie Paul aus Montana oft argumentiert hat, ihr habt den Faden nicht abreißen lassen. Und ich glaube, tatsächlich merken dann viele, wenn man so im Gespräch ist, ach guck mal, der ist jetzt gar nicht so blöd oder wie auch immer. Es gibt doch Gemeinsamkeiten. Das ist auch etwas, was ihr oft gemerkt habt. Ah, da sind doch so ein paar Punkte, wo wir uns einigen können. Lass uns damit doch mal aufbauen und weitermachen.
Ja, und es klingt wie Paul und Joyce haben auch Gemeinsamkeit gefunden. Und ich finde, das ist auch oft der Fall, dass wenn man sitzt gegenüber voneinander statt weit weg oder statt online, wo man so alles so schnell und leicht eskalieren kann. Es ist viel leichter dann, wenn man jemand in die Augen schaut, dann manchmal zuzugeben, dass ja, stimmt, das ist ein bisschen zu weit oder ja, stimmt, das kann gut sein. Insofern, es klingt auch wie, also deswegen heißt unser Podcast auch Amerika, wir müssen reden, weil also das müssen alle weiter tun. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte und eine Geschichte, dass ich glaube auch hier in Deutschland viele Leute, also wir haben durch unser Podcast gehört von Zuhörer, ja, ich habe das Gleiche in meiner Familie. Insofern, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass alle deine Podcast, Ralf, zuhören.
Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und ich finde es auch kurios, dass beide Seiten, aber wie auch in diesem Fall jetzt bei Paul und Joyce, sehen, dass das nicht gut gehen kann auf Dauer, wenn das so weitergeht. Und nur beide haben halt verschiedene Ansichten, woran es liegt und wie man es verbessern könnte. Nämlich die andere Seite muss sich ändern. Das scheint mir dann das Schwierige daran zu sein. Aber zumindest ist diese Erkenntnis, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, ja vielleicht auch ein erster Schritt, oder Ralf?
Ja, allerdings, als wir sie dann ganz am Schluss beide gefragt haben, ja, wie ist denn die zeitliche Perspektive eines vielleicht wieder mehr Zusammenkommens dieser Lager? Da haben sie beide über ihre Kinder gesprochen, also über die nächste Generation. Hm. Und das hat mir dann schon auch wieder einen kleinen Dämpfer versetzt, in dem Sinne, wahrscheinlich denken auch diese beiden, die Spaltung wird sich erstmal vielleicht sogar weiter vertiefen oder es wird jedenfalls noch eine lange Zeit dauern, bis diese extreme Spaltung in den USA möglicherweise wieder ja, zu mehr Gemeinsamkeit führen kann. Also es wird dauern. Naja, und da fängt man auch drüber nachzudenken, was heißt das eigentlich für uns in Europa? Wir haben ja auch viele Beispiele, wo diese Spaltung schon, wenn auch noch nicht ganz so drastisch erkennbar ist. Also das Miteinanderreden ist vielleicht auch eine gute Anleitung in Familien. Jeff, du hast es eben erwähnt. Wir haben auch solche Reaktionen schon auf den Podcast bekommen, die hier politisch gespalten sind. Leute, redet miteinander weiterhin, tauscht euch zumindest auch aus, auch wenn ihr ziemlich gegensätzlicher Meinung seid. Das ist wichtig für uns alle.
Agree to disagree ist da die Formel, glaube ich, die man da anwenden muss. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Jeff, wir wurden von Hörerinnen und Hörern ja oft auch gefragt, nachdem dein Papa ja verstorben ist im Mai, wer ist denn jetzt die Stimme aus der MAGA-Welt? Wer ist denn jetzt quasi unser Sprachrohr, das uns hilft, zumindest deren Seite zu verstehen oder zumindest zu sehen in gewisser Weise, so wie das in diesem Podcast, Ralf, von dir und dieser Begegnung auch stattfindet. Vielleicht, der Name ist schon der gleiche, vielleicht docken wir da an und fragen Paul, ob er nicht unser neuer Paul werden will, sozusagen. Und wir werden vielleicht bei ihm auch mal andocken.
Ich glaube, er wäre offen dafür. Versucht es ruhig. Also nach die Entscheidung, vielleicht geht es bei euch weiter. Spätestens 2 Jahre nach der Wahl, kurz vor den Zwischenwahlen. Die waren echt wieder auch spannend.
Unbedingt. Auf jeden Fall ist das ein faszinierender Einblick in den Mikrokosmos der Spaltung des Landes in diesen neuen Folgen von Die Entscheidung. Und wir können allen nur empfehlen, die 3 Folgen von und mit Ralf Borchert reinzuhören. Die Entscheidung gibt es unter anderem in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Auf jeden Fall, Ralf, dir ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass wir auf diese Art und Weise mal wieder zusammengekommen sind. Vielen Dank für die Erzählung und was du da mitgebracht hast und diesen spannenden Podcast.
Danke, Jeff. Danke, Ingo.
Vielen Dank.
Und für unsere Folge dieses Podcasts Amerika, wir müssen reden, war's das für heute. Wir hören uns dann wieder in einer Woche. Wir kommen ja jetzt, wie gesagt, wöchentlich. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Hinterlasst Kommentare, Bewertungen und abonniert uns, damit ihr jetzt im neuen Rhythmus keine Folge verpasst. Ihr könnt uns auch mailen, Anregungen, Wünsche, Fragen an podcast@ndr.de. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Hi, ich bin Isabel Ströh, Investigativjournalistin beim NDR. Mehr als 2 Jahre lang haben wir undercover in einem bisher unbekannten internationalen Vergewaltigernetzwerk recherchiert. Es geht um schwerste Sexualverbrechen und darum, wie sie geplant und organisiert werden. Die Story hört ihr jetzt im Podcast Rape Tapes.
Das sind hunderte Nutzer und die tauschen sich darüber aus, wie man am besten Frauen bewusstlos bekommt, wie man sich am besten an ihnen vergeht und laden hoch, was sie machen mit Frauen. Und ich habe bis jetzt bei keinem einzigen Video eine Geschichte gehört, wo die Frau gesagt hat, ich möchte das.
In der neuen Staffel von 11KM Stories nehmen wir, meine Kollegin Isabel Bär und ich, euch mit auf unsere verdeckte Recherche. Ihr seid dabei, wie wir den Tätern auf die Spur kommen und wenn wir eine Frau treffen, deren Fall erst durch unsere Recherche ans Licht kommt. Rape Tapes, die neue Staffel von 11KM Stories, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.